Herr Jesus, du bist der König, der dient. Und da können wir nur staunen. Herr, wir brauchen deine Hilfe jetzt, deinen Dienst. Dien uns mit deiner Gegenwart, mit deiner Wahrheit, durch deinen Geist. Herr, sprich du zu uns jetzt aus deinen Worten, die wir miteinander lesen. Amen. Heute lesen wir zusammen im Markus-Evangelium, in Kapitel 10, einen Abschnitt, wo es darum geht, dass der König dient. Aber ich habe mir gedacht, wir fangen mal mit einem anderen Adeligen an, und zwar mit dem Prince of Wales. Wisst ihr, wer der Prince of Wales ist? Ja? Nein? Also das traditionell der Thronfolger in England ist der Prince of Wales. Und jetzt zeige ich euch sein Logo, sein Markenzeichen, sein Wappen. Das schaut nämlich so aus. Das ist das Wappen des Prince of Wales. Und ich habe da nichts verändert dran. Ist wirklich so. Es steht auf Deutsch drauf, ich dien. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ein Engländer so ein Wappen hat? Angeblich geht es zurück auf eine Schlacht im Mittelalter, auf einen Johann von Luxemburg. Johann von Luxemburg war so ein berühmter Turnierkämpfer, und da habe ich immer an diesen Film mit Heath Ledger denken müssen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Ritter aus Leidenschaft, wo sie so zusammenkrachen und Heavy-Metal-Musik dabei gespielt hat, aber es ist im Mittelalter. Also das war der Johann von Luxemburg, er war ein berühmter Turnierheld und er war auch der König von Böhmen. Deswegen wird er auch Johann von Böhmen genannt. Und er ist mit 44 Jahren blind geworden. Es war eine Erbkrankheit, die die Luxemburger gehabt haben. Und zuerst wird das eine Auge krank und dann entfernt man es, damit das nicht übertritt auf das andere. Aber beide Augen sind blind geworden. Und er war dann Johann der Blinde. 6 Jahre später, 1346, ist er dann in einer Schlacht gefallen, Schlacht von Crécy, der Anfang vom Hundertjährigen Krieg. Und der blinde König Johann, der war da dabei, er war durch Eide im Bund mit dem König von Frankreich und er wollte seine Eide erfüllen. Er hat gesagt, es soll niemals bekannt werden, dass der König von Böhmen geflohen ist. Und sein Wunsch war es, einen Schwertstreich zu führen im Kampf. Und sie haben Pferde zusammengebunden, also seine engsten Freunde, Berater, die andere Adelige, und sind mit ihm in die Schlacht geritten. Und er hat mehr als einen Schwertstrich geschlagen, aber ist natürlich erschlagen worden, wenn man als Blinder in so einen Kampf reitet. Und am nächsten Tag ist der Prince of Wales, der damalige, der spätere schwarze Prinz, ist übers Schlachtfeld gegangen und hat den Leichnam gesehen. Und war tief beeindruckt von der Tapferkeit von Johann von Luxemburg. Und er hat angeblich gesagt, hier liegt der Fürst der Ritterlichkeit, doch er stirbt nicht. Und um den blinden König zu ehren, hat er dann sein Wappen übernommen. Deswegen haben die Engländer die zwei deutschen Worte, ich dien, auf dem Wappen. Also er wollte diesen König ehren, der seine Eide erfüllt, der seinem Bündniseid treu bleibt und in den Tod geht. Und heute lesen wir von einem König, der in den Tod geht und dient. Und dabei ist es ganz erstaunlich, dass er ganz anders kämpft als normale Politiker oder Könige oder Fürsten auf dieser Welt, sondern dieser König, von dem wir reden, sein Kampf ist ein Dienst. Und dadurch hat er mehr erreicht als alle anderen Könige. Jesus hat die Welt gerettet auf diese Art. Und das schauen wir uns heute genauer an. Unsere Bibelstelle im Markus-Evangelium, Kapitel 10, fängt so an, dass sie uns die Frage beantwortet, wohin geht der König? Ja, wohin geht der König? Vers 32, Sie waren aber auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging vor ihnen her, und sie erschraken. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm wieder die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den Hohepriestern und den Schriftgelehrten überliefert werden. Und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern. Und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Wohin geht der König? Er geht sehenden Auges in den Tod. Der König der Könige geht sehenden Auges in den Tod. Jetzt müsst ihr mich fragen als aufmerksame, wache Bibelleser, die mitdenken, wo steht da was von einem König? Wie kommt er darauf? Es ist so wichtig, die Bibel vor sich zu haben, damit ihr euch nicht einfach alles eindrucken kann, was ihr will. Ich bin nicht Gott. Da ist Gottes Wort. Also wo steht da was von einem König? Hat wer einen Vorschlag? Jesus nennt sich den Menschensohn. So nennt er sich ganz oft. Und einerseits ist es ein Wort, das er halt für sich selbst verwendet. Aber andererseits erinnert es an eine sehr berühmte Stelle aus dem Alten Testament. Im Prophet Daniel, Jahrhunderte vor der Zeit von Jesus geschrieben, wird nämlich von diesem Menschensohn berichtet. Und an den denken alle, wenn sie das Wort Menschensohn hören. Und da steht eben, dass der Prophet etwas gesehen hat, eine Vision. Da kam mit den Wolken des Himmels einer, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Man führte ihn zu dem, der uralt war, und verlieh ihm Macht und Ehre und übergab ihm die Herrschaft. Die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist ewig, sie wird nicht vergehen, sein Königreich wird niemals zerstört. Dieser König ist Jesus, dieser Menschensohn. Deswegen ist es jetzt keine, ich habe euch nicht hineingelegt, wo ich gesagt habe, da geht es um einen König und es geht jetzt gerade darum, wohin der König geht. Also der König geht direkt in die Schande und in den Tod am Kreuz und er geht in die Auferstehung. So sagt Jesus in Vers 33. Aber davor lesen wir noch in Vers 32, dass sie auf dem Weg nach Jerusalem waren und da steht, Jesus ging vor ihnen her und sie erschraken. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Also er führt den Weg nach Jerusalem, er muss dorthin. Er ist ganz unerschütterlich entschlossen, dorthin zu gehen. Im Lukas-Evangelium steht an der Stelle, als die Zeit näher rückte, in der Jesus in den Himmel zurückkehren sollte, richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und das wird beschrieben wieder im Alten Testament beim Propheten Jesaja, wird vom Knecht des Herrn gesprochen, der leiden muss. Und da steht eben, Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Jesus ist fest entschlossen. Er hat sein Gesicht hart gemacht wie ein Kieselstein. Er führt und er geht voran. Aber die, die mit ihm unterwegs sind auf dem Weg, würden lieber nicht dorthin gehen. Sie haben Angst. Seine Freunde und seine Fans sind erschrocken. Also es gibt Leute, die mit Jesus unterwegs sind. Die wollen von ihm lernen. Die wollen sich ausbilden lassen. Die nennt die Bibel seine Jünger, sind seine Lehrlinge. Und es gibt natürlich einen Haufen Fans, die sind irgendwie so ein bisschen begeistert und schauen sich die Sache mal an. Und die sind erschrocken. Sie erwarten irgendwie Umsturz, Verlust und Verfolgung. Irgendwie haben sie das schon verstanden, dass jetzt was Dramatisches passieren wird. Jesus hat ja gerade in dem Satz vorher darüber gesprochen, dass man Sachen aufgeben muss, dass man Verfolgung erleben wird. Und der Satz genau vor unserem heutigen Text lautet, viele Erste werden Letzte sein und viele Letzte werden Ersten sein. Also es wird drunter und drüber gehen. Sie haben Angst vor diesem Chaos, das jetzt auf sie zukommt. Außerdem hat Jesus immer wieder mal gesagt, dass er nach Jerusalem gehen wird und dass die religiösen Führer ihn umbringen wollen. Das wissen wir schon aus Kapitel 3 im Markus-Evangelium. Und jetzt gehen sie schnurstracks nach Jerusalem rein. Kein Wunder, dass sie Angst haben davor, was da passiert. Jesus geht gezielt in den Rachen des Todes. Und in Vers 33 sagt er ihnen noch viel klarer, was auf ihn zukommen wird. Er sagt, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den Hohepriestern und den Schriftgelehrten überliefert werden. Also er wird verraten werden. Er wird den religiösen Führern dort ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tod verurteilen. Sie werden das Todesurteil über ihn fällen, aber sie dürfen es nicht exekutieren. Also damals war Israel, Judäa ein besetztes Land und die Römer haben regiert und die haben als einzige das Recht gehabt, Todesstrafen zu vollstrecken. Deswegen, sagt Jesus, sie werden ihn den Nationen überliefern, also den Nichtjuden in die Hand geben und sie werden ihn verspotten und ihn anspucken und ihn geißeln, also mit Peitschen schlagen und ihn töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Jesus erwartet für sich Schande, Schmach, Tod und Auferstehung. Und wir sehen da, wie detailliert er sie darauf hinweist, was passieren wird, wie detailliert er sie vorbereitet. Eben, anstatt dass die jüdischen Autoritäten den jüdischen Messias anerkennen und der jüdische Messias dann die Römer aus dem Land schmeißen wird, so haben sich das die Leute damals vorgestellt, dass das passieren würde. Anstatt dass das passiert, werden die jüdischen Autoritäten den jüdischen Messias an die Römer ausliefern, damit sie ihn umbringen. Seht ihr da, dass das Neue Testament nicht antisemitisch oder judenfeindlich ist? Alle Menschen bringen Jesus um. Alle. Und es wird erniedrigend und schändlich. Jesus weiß genau, was ihn erwartet. Er kennt das Schicksal von Johannes dem Täufer. Den haben sie auch schon umgebracht. Er weiß, wie das ausschaut, wenn Römer das Todesurteil an Nicht-Römern vollstrecken. Überall im Land werden Menschen gekreuzigt. Und er kennt auch das Alte Testament. Er weiß, was ihn erwartet, ist vorhergesagt. Psalm 22 zum Beispiel steht, ich bin ein Wurm und kein Mensch. Also so verachtet bin ich, dass die Leute mich gar nicht als Mensch betrachten, sondern nur Gewürm, als Made. Ich bin ein Spott der Leute und verachtet. Sie spotten über mich und verziehen die Lippen und schütteln den Kopf. Oder in diesem Lied über den Knecht des Herrn, das ich vorhin schon erwähnt habe, da steht, hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen und denen, die mir den Bart ausrissen, meine Wangen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Jesus weiß, was auf ihn zukommen wird. Im letzten, in diesem berühmtesten Lied des Knecht des Herrn, Liedes im Jesaja-Buch, Kapitel 53, da lesen wir, dass er verachtet wird, der Knecht des Herrn. Voller Schmerzen sein wird, verabscheut, durchbohrt, gequält, misshandelt. Jesus kennt das Schicksal von Johannes dem Täufer, er kennt das römische Exekutionsverfahren, er kennt das Alte Testament, er weiß genau, was auf ihn zukommt. Und er geht sehenden Auges in den Tod und in diese Katastrophe. Nichts kann ihn aufhalten. Er ist fest entschlossen. Er hat sein Gesicht hart gemacht wie einen Kieselstein. Wohin geht der König? In den Tod. Und wohin führt der König? Was wird mit denen, die mitgehen? Darum geht es im nächsten Abschnitt. Wohin führt der König? Und kurz gesagt kann man sagen, der König teilt mit denen, die er führt, sein Leid und seine Unterordnung. Die Jünger gehen diesem König nach, das führt für sie zu Leid und Unterordnung. Aber zuerst, bevor wir das sehen, sehen wir, was die Jünger sich selbst erwarten. Vers 35 und 37. Kaum, dass Jesus das klargemacht hat, was mit ihm passieren wird, steht da, und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Was bedeutet das? Johannes und Jakobus bitten um Ehre und Macht. Sie erwarten, dass Jesus auf dem Thron sitzt, in Jerusalem regiert und links und rechts vom Thron sind noch 2 Plätze frei. für die einflussreichsten Männer in seiner Regierung. Sie möchten gerne auch auf so kleinen Thronen sitzen, neben Jesus. Das erwarten sie. Ihre Bitte ist atemberaubend, unpassend und skurril. Sie haben ja gerade, Jesus hat ihnen gerade erklärt, was passieren wird. Und anstatt, dass sie traurig sind, denken sie, haben sie nur halb hingehört wahrscheinlich, haben gehört was vom Menschensohn, sie haben früher was gehört von der Herrlichkeit, in der Jesus kommen wird, sie haben irgendwie wahrscheinlich die Erwartung, dass jetzt, so wie ein paar Jahrhunderte vorher bei den Makkabäern, ordentlich gekämpft wird und es wird schon ein bisschen chaotisch sein und danach wird aber Jesus regieren. Und in so einer Chaoszeit, Umsturz, da weiß man nicht genau, was hinterher rauskommt, ist besser, sich schon vorher die guten Plätze zu reservieren. Johannes und Jakobus sind als Gute im Haus. Vielleicht waren sie es gewohnt, Diener zu kommandieren, zu leiten. Vielleicht haben sie gedacht, sie können das wahrscheinlich von diesem ganzen Haufen, der da sonst noch dabei war, am besten. Und sie denken sich, naja, wenn Jesus regiert, dann wollen wir gern das Innenministerium und das Finanzministerium. Also das erwarten Jakobus und Johannes. Ehre und Status. Und die sind gar nicht so anders wie wir. Die sind gar nicht so anders wie wir. Wir wollen auch groß sein. Ich frage mich immer beim Evangelium, bei diesem Buch, das Markus geschrieben hat. Wenn du ein Buch liest, das Weltliteratur ist, das ein Bestseller ist, da ist meistens jemand drinnen, mit dem du dich irgendwie identifizieren kannst. Oder Harry Potter. Vielleicht identifizierst du dich mit dem Harry oder mit seinen Freunden. Herr der Ringe, vielleicht mit Frodo oder mit Gandalf oder mit Aragorn. Irgendwer ist da, wo du denkst, wow, ja, so wie der möchte ich sein. Ja, wer ist denn das im Evangelium? So wie Jesus, sehenden Auges in den Tod zu gehen, das können wir nicht. Okay, wer bleibt da nur übrig? So wie die Jünger, wollen wir so sein wie die? Das Evangelium ist so rätselhaft, das haltet uns so einen Spiegel vor, wie wir sind. Gut, sie erwarten, groß sein wollen sie gern. Sie erwarten Ehre. Und Jesus antwortet ganz geduldig. Und er weist sie eben darauf hin, was auf ihn zukommt. Nicht so ein Thron, sondern der elektrische Stuhl der damaligen Zeit, das Kreuz. Er sagt zu ihnen, Vers 38, Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Dieser Kelch, der kommt später nochmal vor im Garten Gethsemane, bevor es losgeht mit Verhaftung, Folter, Verurteilung und Hinrichtung, da betet Jesus zum Vater, Herr, Vater, wenn es möglich ist, dann nimm diesen Kelch von mir. Also der Kelch, von dem er da spricht, ist das Leid am Kreuz, das auf ihn wartet. Der Kelch ist auch ein Symbol im Alten Testament für den Gerichtszorn Gottes. Und dasselbe Symbol ist im Alten Testament die Taufe. Es ist etwas, was dich überschwappt, wo du untergehst. Es wird oft verwendet als Symbol dafür, dass Gott Gericht haltet, dass er abrechnet mit dem Bösen, dass das Böse jetzt bekämpft wird und gestraft wird. Und Jesus sagt da mit diesem Kelch und mit der Taufe, sagt er, das Gericht Gottes wird mich überfluten, innerlich und äußerlich. Völlig überflutet wird ihn. Und deswegen ist die Antwort auf Vers 38 natürlich, nein, niemand kann das, diesen Kelch trinken und mit dieser Taufe getauft werden. Niemand außer dem Sohn Gottes kann das Gericht Gottes ertragen. Niemand kann die Strafe tragen für allen Mord auf der Welt, für allen Ehebruch, für alle Unzucht, für Diebstahl, Habsucht, Bosheit, Neid, für Lästerung und Hochmut. Niemand kann die Strafe tragen. Nur der König aller Könige kann das. Nur Jesus kann sein Gesicht so hart machen, dass er das durchzieht und dorthin geht. Und nur Jesus steht von den Toten auf. Aber Johannes und Jakobus denken anders. Jesus fragt sie, könnt ihr das? Und sie sagen, Vers 39, wir können es. Sie denken immer nur so, dass halt jetzt ein bisschen raue Zeiten anbrechen werden in Jerusalem. Sie sind mutig und bereit zu kämpfen. Aber die Frage ist ja eigentlich, könnt ihr die Strafe tragen, die die Sünde verdient? Könnt ihr die Strafe tragen, die Abkehr von Gott, diese Gottesallergie, dass du auf Gott pfeifst und alles, was aus dem resultiert in deinem Leben? Kannst du die Strafe dafür tragen? Kannst du Gottes Gericht ertragen? Und die Antwort ist für Johannes und Jakobus, natürlich nicht. So wie du und ich müssen sie gerettet werden von diesem Gericht und von dem Zorn Gottes. Und sie wissen nicht, was sie da sagen. Also das erwarten die Jünger. Sie erwarten einen Thron, aber Jesus sagt ihnen, es wartet jetzt kein Thron auf mich, sondern das Kreuz. Was kommt jetzt wirklich auf sie zu? Wohin führt der König die Jünger? Jesus verspricht ihnen auch Leid und Unterordnung. Und Dienst verspricht er ihnen auch. Und sie werden tatsächlich leiden. Er sagt eben zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereitet ist. Also er sagt ihnen auf gut Deutsch, ja, ihr könnt es natürlich nicht das so ertragen wie ich, aber es kommt auf euch auch Leid zu. Und es ist wirklich so, wenn man weiterliest im Neuen Testament, Apostelgeschichte, ist das Buch, das erzählt, wie es weitergegangen ist, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und in Kapitel 4 steht Johannes zum ersten Mal vor Gericht. In Kapitel 5 wird er ausgepeitscht und Jakobus. In Kapitel 12 wird Jakobus umgebracht. Es stimmt tatsächlich, auch die Jünger werden leiden. Sie leiden natürlich nicht, um für die Sünden zu bezahlen, sondern sie leiden, weil sie dem König nachfolgen und ihm dienen und ihn lieben, dem König, der leidet und dient. Und sie müssen sich auch dem Willen Gottes unterordnen, so wie jeder. Also sehr dieser Stock halt das, was auf sie wartet, sagt Jesus. Aber Jesus verheißt auch Herrlichkeit. Wenn man, du denkst dir vielleicht, warum folgt irgendwer diesem Jesus nach? Naja, das normale Muster ist eben durch Leid zur Herrlichkeit. So wie Jesus durch Leid zur Herrlichkeit geht, ist es auch für uns Menschen, die ihm nachfolgen, so. Also er verheißt auch Herrlichkeit. Es gibt tatsächlich diesen Platz in seinem Reich zur Linken und zur Rechten. Es gibt dieses Reich, in dem Jesus regiert, in dem Friede herrscht und Gerechtigkeit herrscht. Wohin führt der König? Er führt in Leid und Unterordnung und Herrlichkeit. Was erwartet jetzt der König? Kurz gesagt, dieser König dient und er befreit zum Dienst. Und er ist viel mehr als nur ein Beispiel. Wir dienen, so wie er. Ist seine Haltung, ist unsere Haltung. Und er sagt, wir nehmen demütig Schande und Dienst auf uns, weil wir dem König aller Könige nachfolgen, der uns frei dazu macht. Vers 41. Und als die 10 es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Und dieses Wort unwillig ist ziemlich stark. Sie explodieren. In Vers 14, in demselben Kapitel, kommt es auch schon vor. Warum explodieren die da? Alle Nachfolger von Jesus sind ehrgeizig. Und Johannes und Jakobus waren einfach schneller. Die haben sich die besten Plätze gesichert, bevor die anderen zum Zug gekommen sind. Und das ärgert sie. Jesus wird zornig, wenn jemand vom Reich Gottes ausgeschlossen werden soll. Die Jünger werden zornig, wenn ihnen jemand die besten Plätze wegschnappt. Jesus entlarvt jetzt. Wie reagiert Jesus auf diesen Haufen, diese Typen? Jesus entlarvt den Machtmissbrauch und die Gewaltherrschaft, die auf der Welt normal sind. Er sagt, Vers 42, Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. Also es war normal in der Antike, die oben, die Herrscher, das waren Tyrannen, von denen hat man gar nichts anderes erwartet. Sie haben ihre Leute unterdrückt und ihre Macht missbraucht. Das war das Normale, die oben unterdrücken die unten. Und Jesus setzt aber ganz entgegengesetzte Maßstäbe für seine Jünger ein. Vers 43. So aber ist es nicht unter euch. Ihr seid anders, sagt er. Sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Die Jünger von Jesus haben ein anderes Profil, sagt Jesus. Bei ihnen geht es nicht um politisches Herrschen mit Gewalt und Machtmissbrauch, sondern es geht um Dienst und Demut. Und das ist eine radikale Gegenkultur. Das passt nicht in unsere Welt hinein. Jesus sagt, wir sollen anders sein, nicht Macht und Unterdrückung. Er sagt, wir sollen dienen. Der Diener, der dreht sich nicht um sich selbst, sondern der kümmert sich darum, was andere brauchen. Der Diener schaut nicht, was er kriegen kann, sondern er schaut, was er geben kann. Und es ist ein Unterschied zwischen jemandem dienen und jemandem bedienen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Wenn du jemanden bedienst, dann gibst du ihm genau das, was er haben will. Im Wirtshaus die Bedienung, dem musst du auch nur das 12. Bier bringen, wenn du es bestellst. Gib dir, was du willst. Ein Diener gibt dir nicht, was du willst, sondern was du brauchst. Das ist ein großer Unterschied. Und wir sollen dienen. Wir sollen Sklaven sein, sagt er da. Das heißt, wir tun, was uns aufgetragen ist. Was der Herr, unser Herr, Jesus Christus, möchte. Und das gilt einerseits für Leiter in der Gemeinde, in der Gruppe von Menschen, die Jesus nachfolgen. Und deswegen kann es sein, dass du unseren Gemeindeleiter mal dabei antriffst, wie er vor einem Haus irgendwo ein Loch grabt. Aber es gilt eben nicht nur für Leiter, sondern das ist das Profil von jedem, der mit Jesus unterwegs ist. Und du denkst jetzt vielleicht, ich kann nachher, ich will eh nicht groß sein, also gilt das ja eh nicht für mich. Weil es steht ja da, nur die groß sein wollen, sollen dienen den anderen. Und jetzt kann ich eh abschalten. Was gibt's heute zum Mittagessen? So denkst du jetzt vielleicht. Aber so ist es nicht, es stimmt nicht. Wir alle folgen Jesus nach und er ist unser Vorbild. Zum Beispiel steht im Philipperbrief, im Brief an Christen wie wir, steht, seid untereinander so gesinnt, habt die Einstellung also, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Diese Einstellung, wo ich nicht an meinem Status festhalte, sondern bereit bin, das loszulassen und jemand an mich klein zu machen und dem zu dienen, nicht bedienen, sondern dienen, diese Einstellung gilt für jede und jeden von uns, wenn wir Jesus nachfolgen. Jesus gibt uns unser Profil vor. Und Johannes, dieser Möchtegern-Minister, der hat das verstanden. Später ist er ja der Apostel der Liebe, ist ganz verändert. Und er schreibt in seinem Brief an Christen wie uns, die Liebe haben wir ja daran erkannt, also 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 16, die Liebe haben wir ja daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns hergegeben hat. So müssen auch wir bereit sein, das Leben für unsere Geschwister herzugeben. Stellt euch vor, da ist jemand, der seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und er sieht einen von den Gläubigen in Not, aber er verschließt sein Herz vor ihm und hat kein Mitleid. Wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben, meine Kinder? Unsere Liebe darf nicht nur in schönen Worten bestehen. Unser Tun muss ein glaubwürdiger Beweis dafür sein. Wir lieben nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Tat. Sind wir bereit, anderen zu dienen. Jede und jeder von uns ist da angesprochen. Mach die Augen auf. Leb nicht nur für deinen eigenen Bauch und für deine eigene Bequemlichkeit. Schau, was die anderen brauchen. Manchmal haben wir Gäste im Gottesdienst, die hinten stehen. Weil natürlich kommst du nicht zum ersten Mal in so eine komische Kirche da rein und setzt sie gleich in die erste Reihe. Die ist immer frei. Also ihr da hinten, also ihr seid heute Gäste. Lasst doch jemand anderen mal da hinten sitzen. Sehr erstaunlich. Heute sitzen viele, die nicht immer da hinten sitzen, da hinten. Schön. Herzlich willkommen. Aber ihr, die immer hinten sitzt, lasst doch mal andere hinten sitzen. Seid doch mal ein Diener in der einfachen Weise. Nach dem Gottesdienst, red nicht nur immer mit deinen besten Freunden. Vielleicht braucht jemand anderer dass du mit ihm redest. Sitz nicht herum und wart drauf, dass dir jemand anspricht. Gib nicht das her, was gerade übrig ist. Ein Diener gibt her, was der andere braucht, mit dem er dienen kann. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie kann Jesus das nur von uns erwarten? Ich meine, das ist, ich weiß nicht, ob das für euch jetzt attraktiv geklungen hat, was ich in der letzten halben Stunde gesagt habe. Das ist ein kompletter Widerspruch zu unserer Kultur. Und viele Junge und auch viele Ältere, die waren ja früher auch mal alle Hippies, finden, ah, man muss Gegenkultur und alternativ. Na, das ist wirklich alternativ, was Jesus da von uns fordert. Das ist ein kompletter Widerspruch zu unserer Kultur und zu unserer menschlichen Natur. Wir wollen nicht dienen, wir wollen bedient werden. Wir wollen nicht Sklave sein, wir wollen Herr sein. Wir wollen kommandieren. Also ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt da sitzen und denken, wow, so cool, wann kann ich mir jetzt endlich mehr einsetzen für andere und mich zum Diener machen für andere. Sogar wenn der das nicht verdient und vielleicht mir sogar danach nur anschreit. Und viele von uns können gut jemandem helfen, wenn dabei was rausspringt. Lob, ewige Dankbarkeit, Ansehen. Wir helfen ja gerne unseren Freunden und Verwandten. Aber wenn man stinkige Sklavenarbeit leisten soll, die niemand sieht, wo niemand sieht, wie toll ich bin, und das alles nur für Leute, die scheinbar undankbares Gesindel sind, die es gar nicht verdienen, und wie viele von uns sind heiß auf das? Da wir sind alle so stolz. Ich auch. Also diese Woche habe ich besonders mit meinem Stolz gekämpft. Wie kann Jesus nur sowas von uns erwarten? Und der Grund dafür steht in Vers 45. Da sagt Jesus: Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus ist einerseits unser Vorbild. Er ist unser Vorbild, auch der Sohn des Menschen hat so gehandelt. Er ist unser Vorbild in der Leidensbereitschaft, in der Unterordnung, dass er den Willen Gottes tun will. Im Dienst, er ist bereit zu dienen. Er dient allen. Er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, obwohl er es über alle Maßen verdient hätte. Ich meine, wer von uns kann sich hinstellen und sagen, jetzt bedient es mich. Niemand. Aber wenn Gott selbst herabkommt auf die Welt, und Gott hätte sagen können, ihr müsst mir jetzt dienen. Zu Recht sogar. Aber es hat er nicht getan. Er ist gekommen, um zu dienen, nicht um bedient zu werden. Er ist unser Vorbild. Und er ist unser Befreier, sagt er da. Er spricht davon, dass er unser Lösegeld ist. Er ist gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das Lösegeld, das zahlt man für Schuldige und für Gefangene, damit sie wieder frei werden. Das macht Jesus. Er nützt seine ganze Macht, um zu dienen. Der König geht in den Tod, wegen uns. Der König trinkt den Kelch des Zorns aus, bis auf den letzten Schluck. Für mich und für dich. Der König dient mir und er dient dir. Der König geht nicht auf einen goldenen Thron, sondern er geht ans Kreuz. Er geht nicht los, um die goldene Krone zu kriegen, er kriegt die Dornenkrone. Und das tut er für uns. Und wir gehen unter seinem Banner. Wenn das unser König ist, dann ist das unser Banner. Ich dien. Das ist unser König. Ich weiß nicht, wie viele diesen Film gesehen haben mit Heath Ledger, mit dem Ritter aus Leidenschaft, hat er geheißen. Heute in der Früh ist mir wieder eingefallen, endlich. Und es ist so genial, weil dieser Ritter, der Anglikaner ist und so, der gabelt ja so einen Dichter, einen Sänger auf. Und der macht richtig Stimmung. Und nachdem der Ritter immer gewonnen hat, da legt der Dichter los und sagt, bestaunt meinen Herrn Ulrich! Oder so irgendwie heißt er. Er bringt die Leute zum Jubeln über das. Und das ist unsere Haltung Jesus gegenüber. Bestaunt meinen Herrn Jesus, den König, dem ich folge, der nicht kommt, um zu bedient zu werden, sondern um zu dienen. Nur Gott schafft es, sich so klein zu machen. Und es ist so staunenswert, es ist so wert, dass wir unser ganzes Leben da hingeben und diesem Herrn nachfolgen, dass wir ihn bestaunen und anbeten und hinter ihm hergehen. Das ist unser König. Sein Tod war nicht aus Ruhmsucht, sondern er dient uns, er befreit uns damit. Er zahlt das Lesegeld und er kann deswegen unsere Sünden vergeben. Kann alles reinmachen, was dich von Gott trennt. Alles bereinigen. Er ist unser Arzt. Er ist das Brot des Lebens deswegen. Er kann unser Herz verändern. Das ist jetzt fragt, na, ich glaube, ich kann mich auf das nicht einlassen. Er kann das Herz verändern. Uns rausholen aus der Oberflächlichkeit und aus der Bequemlichkeit und aus der Selbstsucht und aus der Feigheit. Und Jesus tut nicht das, was wir wollen, sondern er tut das, was wir brauchen, was uns dient. Sein Ruf führt uns in Leid und Unterordnung und Dienst. Aber auf diesem Weg erfahren wir das Leben. Das ist der Sprit im Dank. Jetzt habe ich ja gerade ein Buch angelesen über Jüngerschaft, also über diese Lehrzeit bei Jesus, wo wir alle drinnen stecken als Christen. Und er sagt, wenn der Nachbar immer wieder sagt, mein Auto funktioniert nicht richtig, irgendwas ist da komisch, da denkst du, naja, der hat vielleicht ein Montagsauto erwischt. Aber wenn du ihn dabei erwischt, wie er immer wieder 2 Liter Wasser in den Tank leert, dann denkst du irgendwie, okay, so viel Mitleid muss man doch wieder nicht haben, weil der behandelt sein Auto einfach nicht richtig. Und wenn wir dazu geschaffen sind, zu dem Leben, zu dem Jesus uns ruft, und wenn wir dann sagen, na, das will ich nicht, ja, kein Wunder, dass wir das Leben nicht erfahren, das Jesus uns anbietet. Und dass der Motor stockt. Wenn wir jetzt diese alte Bequemlichkeit und den Stolz loslassen, dann ist es kein Sprung ins Nichts, sondern Jesus ist da, der uns das schon vorgemacht hat. Jesus ist da, der uns lebendig macht. Jesus ist da, der unsere Hoffnung ist. Deswegen möchte ich dich fragen, ob du dir Jesus hingeben möchtest. Du diesen Dienst annehmen möchtest und dich vor ihm so verwandeln lassen möchtest. Beten wir miteinander. Herr Jesus, wir loben dich und wir bestaunen dich. Herr, was für ein König bist du, so anders als die Könige auf der Welt, die wir sonst so kennen, die gern groß rauskommen wollen und bedient werden wollen, gewaltig tätig sind, ihre Macht missbrauchen. Herr, das hast du nie getan und wirst du niemals tun, sondern du kommst, um uns zu dienen. Herr, wir staunen über dich. Wir bitten dich so sehr, hilf uns, dass wir dir jetzt nachfolgen. Wir haben Angst, wir erschrecken, so wie die Nachfolger, die nach Jerusalem gehen sollen mit dir. Und wir bitten dich, hilf uns dabei, dir nachzugehen. Du bist so anziehend und attraktiv und staunenswert. Wir wollen dir gern vertrauen. So macht uns bereit zu dienen, zu schauen, was die anderen brauchen. Hol uns heraus aus der Bequemlichkeit, vergib uns die Härte in unserem Herz. Vergib uns, dass wir uns nicht scheren über die Leute links und rechts, sondern dass wir so oft einfach nur schauen, wie es uns gut gehen kann. Herr, vergib uns das und veränder du das. Amen.